Hey, bitte ich jetzt für Matthias, ich bitte dich für die Predigt, mach, dass er das uns weitergeben kann, was du für heute gedacht hast, was du willst, was wir hören. Öffne uns doch die Herzen und die Ohren, dass wir das verstehen, was du sagen willst. Amen.
Amen. Danke, Dodo, für dieses Gebet. Und das ist das, was ich vor allen Dingen hoffe, dass es heute Morgen ankommt, nämlich das, was Gott sagen möchte. Und dass ihr nicht abgelenkt werdet, zum Beispiel durch die Wärme. Ich sehe schon ganz viele Fächer, das ist durchaus eine Errungenschaft, die durchaus positiv ist, so ein Fächer. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt. Ich sehe vereinzelte Nicken, manche schütteln auch mit dem Kopf, manche haben nicht so gut gefrühstückt. Es kann sein, dass ihr Hunger bekommt bei meiner Predigt, denn es geht ums Essen. Also ich muss sagen, ich bin immer sehr gespannt, wenn ich irgendwo essen gehe, gerade in ein Restaurant. Von früher kann ich das nicht so. Wir als Familie waren nicht so häufig essen. Das habe ich erst etwas später so entdeckt. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich essen gehe. Ich freue mich auf das Essen zum einen und auf mein Gegenüber in der Regel oft auch noch. Und ein ganz besonderes Erlebnis beim Essen hatte ich im letzten Jahr. Da war ich mit einigen Mitarbeitern unterwegs und wir kamen zusammen in ein Restaurant, saßen dort zusammen und dieses Restaurant an für sich war schon eine tolle Sache, weil es in so einem alten Gewölbekeller war. Man hatte gar nicht vermutet, dass es da so ein Restaurant, so ein gutes Restaurant gibt. Das Außergewöhnliche war auch, man saß da nicht einfach auf irgendwelchen Stühlen, sondern man saß auf ausrangierten Kirchenbänken. Und der Koch, der hat nicht nur gekocht, der kam auch und hat uns mit ordentlich Witz und Tiefgang richtig gut unterhalten. Das war allein schon der Besuch wert, muss ich sagen. Allein dieses Restaurant. Und dann kam das Überraschungsmenü. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es waren so außergewöhnliche Gänge, ich kann nicht mehr ganz nachvollziehen, was es war. Ich kann mich noch an 2, 3 Gerichte erinnern. Zum einen Pute mit Kiwisoße oder Pute mit Erdbeersoße. Wer hat sowas schon mal gegessen? Hast du schon mal nachgekocht oder nicht? Das habe ich mir schon fast gedacht. Das war extrem außergewöhnlich. Pute mit Erdbeeren, das hatte ich noch nie. Das hat mich total überrascht, das war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Manches, was da noch so kam, für den einen oder anderen vielleicht sogar eine Herausforderung. Ich weiß nicht, was ihr so esst und was heute mittags bei euch so auf den Tisch kommt. Vielleicht ein Schnitzel hier unten, vielleicht ein paar Pommes, vielleicht aber auch nur ein grüner Salat, damit es schön leicht hergeht, vielleicht eine kalte Suppe. Das weiß ich nicht. Essen hat aber etwas ganz Besonderes und ist etwas ganz Besonderes. Man gemeinsam essen, das verbindet. Da kommen Gespräche manchmal in Gang. Da kann man sich Zeit nehmen. Man erfährt was von dem Gegenüber. Und ich kann mich noch sehr gut an viele Essen erinnern, wo es richtig gute Gespräche gab. Wo wir diskutiert haben. Wo wir gemeinsam gelacht haben, bis uns der Bauch wehtut. Und das nicht nur vom Essen. Wo wir durchaus ernst miteinander gesprochen haben, wo es Tiefgang gab, schwere Gespräche. Das ist heute nicht anders als damals zur Zeit von Jesus. Auch da war Essen die Möglichkeit, um sich richtig gut zu unterhalten. Man nahm sich Zeit, nicht nur einen Burger zum Mitnehmen, sondern ein richtig gutes, gepflegtes Essen, um Gemeinschaft zu feiern. Heute Morgen soll es um eine Begebenheit gehen, bei der es auch ums Essen geht. Ich habe diese Predigt einfach mal überschrieben mit dem Motto, ein Essen mit Jesus, ein Menü mit 3 außergewöhnlichen Gängen. Der Text, den ich dazu ausgewählt habe, steht in Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Lukas 7, 36 bis 50. Man kann hier mitlesen, ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war,
kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, vor der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagt Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Gehe in Frieden. Diese 14 Verse, die haben es ganz schön in sich. Und ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr sie vor euch habt. Wir werden immer mal wieder neu in diesen Text hineinschauen. Das ist von ganz schwierigen und großen Begriffen die Rede. Von Liebe, von Vergebung, von Sünde, von Rettung, von Frieden. Das reicht normalerweise für 8 Semester an der Uni. Und das machen wir heute Morgen hier in einem Gottesdienst? Wohl kaum. Dazu gibt es noch ein Gleichnis. Ich habe die letzten 2 Predigten auch über Gleichnisse gehalten. Dieses Mal ist es zugegeben etwas kurz geraten, aber trotzdem ist es damit drin. Dieses Essen, was wir hier erleben, das verläuft ganz anders, als wir es heute gewohnt wären. Allein schon wegen dem offenen Haus, dass da jeder reinkommen konnte. Wir würden uns wundern, wenn wir im Garten sitzen und jemand kommt uns einfach so zu Besuch. Das machen nur gute Freunde. Damals war das anders. Und damit ist die Vorspeise auch schon ganz anders. Vorspeise, etwas Unerwartetes. Aufregung wegen ungebetener Gäste. Das ist die Vorspeise. Der Simon, der hatte eingeladen zum Essen und diese Einladung hätte recht nett und einfach sein können. Jesus ist eingeladen, fachsimpeln über ein paar theologische Begriffe, ein paar theologische Fragen abklopfen und den Wanderprediger wieder ziehen lassen. Das wäre doch eigentlich das Optimale gewesen, oder? Doch schon die Vorspeise hier, die liegt dem Hausherrn ziemlich schwer im Magen. So eine Unruhe, die wollte er eigentlich nicht in seinem Haus haben. Seine Tür war offen, wie das damals am Gastmahl so war. Klar, jeder durfte kommen, es war für alle offen. Dieser Pharisäer hat noch nicht mal böse Absichten. Jesus will er nicht in die Falle locken. Nein, er möchte sich vielleicht ein bisschen in seine Aura sonnen. Mal ein bisschen abklopfen. Ist das wirklich ein Prophet, dieser Jesus, oder was ist das für einer? Dieser Simon, dieser Gastgeber, der wird beschrieben als ein sehr vorsichtiger Mann, ein bedachter Mann. Der redet nicht sofort los. Der denkt erst nach, der denkt sich seinen Teil und er weiß sich auch auf der sicheren Seite. In der Stadt ist er bekannt, er ist ein gelehrter Pharisäer, der ein vorbildliches Leben führt, ein reines Leben, wie man es von ihm erwartet. Und natürlich hat er Geld, sonst könnte er nicht so viele Leute zum Essen einladen. Und damit ist seine Stellung in der Stadt und auch bei diesem Gastmahl völlig klar. Das krasse Gegenteil betritt dann den Raum. Diese Frau, sie wird in dem Bibeltext hier direkt Prostituierte genannt. Eigentlich sagt Lukas, sie ist eine Sünderin. Als Sünderin bezeichnete man damals Menschen, die ein extrem unmoralisches Leben führten, eben wie Prostituierte, eben wie Ehebrecher, aber auch Betrüger wurden so genannt, die durch ihren Beruf, ja, zu Unehrlichkeiten neigen, wie zum Beispiel Zöllner oder Steuereinnehmer. Die durften noch nicht mal öffentliche Ämter haben. Sie durften noch nicht mal als Zeugen vor Gericht auftreten. Sie waren unglaubwürdig. Und genau so eine Frau ist das. Sie ist stadtbekannt. Und sie ist am Rand der Gesellschaft. Und genau so eine kommt in das ehrenwerte, reine Haus des Pharisäers und beugt sich zu Jesus, fängt an zu weinen, benetzt ihm die Füße und unbeholfen fängt sie an, diese wieder abzutrocknen mit ihrem Haar. Eine extrem demütigende Szene, die da passiert. Und dann fängt sie an, ihm die Füße zu küssen und dann ihr teures Öl auszupacken und in die Füße einzureiben. Und Jesus? Jesus macht nichts. Und Simon? Simon macht auch nichts. Der denkt sich seinen Teil. Der denkt sich, Jesus, das kann eben gar kein Prophet sein. Das sagen die Leute nur über ihn. Denn wenn er einer wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, dann würde er sich nicht von ihr unrein machen lassen, sich nicht von ihr anfassen lassen. Denn das steht dahinter. Simon fällt sein Urteil in Sekundenschnelle und löffelt seine Suppe weiter. Jesus ist es, der Platz macht für ungebetene Gäste, für ungebetene Situationen. Und er gebraucht manchmal Situationen in unserem Leben, die so gar nicht in unser Schema passen, um uns neu herauszufordern, über uns selber nachzudenken. Er möchte nicht, dass wir irgendwo nur distanziert ein bisschen philosophieren, ein bisschen Theologie betreiben, ein bisschen glauben. Er möchte, dass wir etwas an uns heranlassen, eben das Unerwartete, das, was uns unangenehm ist. Jesus möchte nicht, dass wir uns einfach nur mit geistlichen Federn schmücken. Wir verstehen manchmal Jesus nur als Beschützer, als Helfer, als der für uns da ist in der Not. Und ja, das ist er. Aber er fordert uns manchmal auch heraus, aus unserer distanzierten Rolle herauszukommen, uns aufzusetzen und diese Situationen, in die er uns stellt, völlig neu zu sehen, aus eben seiner Sicht, nicht aus meiner Sicht. Und manchmal entdecke ich uns auch in so einer Simon-Rolle, aus der Distanz. Da wird geurteilt aus der Distanz über Gottesdienste, über Musik, über Menschen, über Situationen. Und wir übersehen, dass wir solche Situationen nicht mehr an uns heranlassen. Aus Angst vielleicht. Vielleicht aus Ärger oder Überheblichkeit. Und dabei will Jesus gerade so eine Situation nutzen, um uns neu seine Wahrheiten klarzumachen. Dass wir uns nicht einfach nur lässig zurücklehnen. Und dazu fordert er uns heraus. Und wenn ihr in eine unerwartete Situation kommt, schaut einfach mal durch Gottes Brille. Schaut mal, was will Jesus denn zu uns sagen, gerade jetzt? Wo will er mich herausfordern? Vor ein paar Wochen ging es mir genau so. Ich bekam einen Telefonanruf und ich wurde gebeten, bei der Lösung eines Problems zu helfen. Und als dieses Problem mir so geschildert wurde, da war mir klar, in 5 Minuten ist das nicht abzuhandeln. Außerdem passt mir das Thema eigentlich so gar nicht. Und was macht man dann, wenn einem etwas unangenehm ist? Man versucht es irgendwie freundlich noch ein bisschen abzuwürgen, etwas auf die lange Bank zu schieben. So mache ich das manchmal. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Mir passte das nicht. Mir passte auch der Zeitpunkt nicht. Also verschoben, aufgehoben, aufgelegt. Aber das ließ mich nicht mehr los, diese Situation. Sie war mir unangenehm. Und mitten in meiner Vorbereitung kommt dieser Anruf. Da hätte ich lieber aus der Distanz analysiert, ein paar gute Ratschläge gegeben und wieder aufgelegt. Und nun musste ich mir vor Gott eingestehen, dass ich eigentlich Angst vor diesem Thema habe. Dass ich Respekt habe. Mich eigentlich gar nicht daran traue. Obwohl ich Gott gerade vorher, ein paar Wochen vorher darum gebeten hatte, dass er mir gerade einen neuen Zugang da gibt. Gott gebrauchte hier eine unerwartete Situation für mich, ungebetene Gäste für mich, damit ich mich vor Gott stelle und sage, hier, Gott, ich muss vor dir eingestehen, dass ich da verkehrt gehandelt habe. Ich möchte mich von dir herausfordern lassen. Und mir blieb nichts anderes übrig, als das vor Gott einzugestehen und dann den Hörer nochmal in die Hand zu nehmen. Nochmal das Gespräch zu suchen. Gott nutzt manchmal das Unerwartete, das scheinbar Unzumutbare in unserem Leben, um uns zu heilen, heilsame Herausforderungen zu stellen. Denn Jesus, der kennt uns ganz tief innen drin. Der kennt auch das, was Simon denkt. Der Simon, der hat sich nämlich seinen Teil gedacht. Und Jesus macht sich die Mühe, sich in ihn hineinzudenken. Und er spricht ihn an. Der verurteilt ihn nicht einfach nur, sondern der geht zur Hauptspeise über. Und die ist ziemlich schwer verdaulich, aber wohltuend. Es geht um Sünde, um Vergebung. Die Hauptspeise, schwer verdaulich, aber wohltuend. Sünde und Vergebung, das ist der zweite Punkt. Jesus, der nimmt Simon mit ins Gespräch rein und da sagt er sein Gleichnis. Und das ist schnell erzählt. Es geht hier um Silberstücke oder in anderen Übersetzungen geht es um Denare, um 500 Denare. Der eine schuldet die einem Geldverleiher, der andere schuldet 50 Denare. Um mal so eine Vergleich zu haben zu uns heute, das ist ungefähr, 500 Denare ist ungefähr das zwei Jahreseinkommen von einem einfachen Arbeiter. So hat man mal ungefähr eine Dimension. Ein Arbeiter verdiente damals ein Denar am Tag. Das Problem ist, egal 500 oder 50 Denare, beide haben Schulden und beide sind in derselben Zwickmühle. Beide können nämlich nicht bezahlen. Und wer damals nicht bezahlen konnte, der war arm dran. Erstmal wurde sein Besitz versteigert und wenn es immer noch nicht reichte, dann wurde die Familie verkauft. Mit Geldverleihern, da war nicht zu spaßen. Das waren richtig dreiste, harte Leute, rücksichtslose Hunde. So galten sie damals, gierig und unberechenbar. Doch, und das, was Jesus hier von einem Geldverleiher erzählt, das ist völlig unmöglich zur damaligen Zeit. Denn wer bitte würde so arbeiten? Keiner gibt gerne Geld her. Das, was Jesus hier erzählt, spricht gegen eine gute Wirtschaft. Er erlässt die Schuld, und zwar beiden. Er schenkt es ihnen. Es ist schnell klar, was Jesus damit zeigen will. Jesus macht damit aber mit diesem Gleichnis aber auch eine Aussage über Sünde. Nein, mehrere Aussagen über Sünden. Es geht hier nicht darum, dass wir heute Nachmittag ein Eis zu viel essen, wenn ich von Sünde spreche, oder dass wir irgendwo verkehrt geparkt haben. Es geht hier darum, dass man etwas tut, was uns von Gott trennt. Und Jesus sagt hier über Sünde zu Simon Folgendes. Er sagt zuallererst, Sünde bleibt Sünde. Egal wie viel oder wie wenig man hat, Sünde bleibt Sünde. Das ist die erste Aussage dieses Gleichnisses. Simon hatte sich vielleicht gedacht, dass er doch wesentlich näher bei Gott ist. Schließlich ist er der promovierte Theologe. Er hatte jahrelang rein gelebt, er hatte sich nicht viel zu Schulden kommen lassen. Er hatte seine Gebote gehalten und versuchte auch danach zu leben. Aber dann hakt es. Es hakt in seinem Denken. Denn Sünde, so sagt Jesus, die ist nicht bezahlbar. Und das ist das Zweite, was Jesus sagt über Sünde. Sie wird eingefordert. wie die Schuld von diesem Geldverleiher. Und das führt in der Regel zur Bestrafung, denn man kann diese Sünde nicht bezahlen. Keiner kann diese Sünde bezahlen. Es gibt nur einen Weg raus. Sie muss vergeben werden. Und jetzt die Frage an Simon. Wer ist denn dankbarer, wenn man ihm die Schuld vergibt? Die Antwort ist recht klar. Und Simon, der ist schon leicht verunsichert, denn er ahnt, dass jetzt irgendwie was kommt. Das ist dann nicht mehr so leicht verdaulich für ihn. Jesus bezieht dieses Gleichnis auf ihn. Du hast mir nicht die Füße gewaschen, sie hat es getan. Du hast mir keinen Segenskuss zum Anfang gegeben, zur Begrüßung. Sie küsst mir sogar die Füße. Du hast mir kein billiges Öl gereicht, damit ich mir ein bisschen die Hände frisch machen und die Haare frisch machen kann. Sie nimmt ihr teuerstes Parfüm, ihr teuerstes Öl und tut es auf meine Füße, auf die, die wieder staubig werden. Sie bringt mir Liebe, Zuneigung und demütige Hochachtung entgegen und du begegnest mir aus der Distanz und aus der Missachtung. Diese Frau hatte nur eines im Hinterkopf. Sie glaubt, dass Jesus sie annimmt. Sie weiß um ihre Sünde und Jesus weiß es auch, denn Jesus ist ein Prophet. Nein, noch mehr. Aus diesem Vertrauen auf Jesus und seine Vergebung kommt Dankbarkeit. Es geht hier nicht irgendwie um eine dogmatische Reihenfolge nach dem Motto, ich muss zuerst lieben, dann werde ich dankbar, dann vergibt mir Jesus. Nein, darum geht es in diesem Gleichnis nicht. Das wird vielfach dafür gebraucht, aber so darum geht es nicht. Klar ist, Jesus will vergeben. Er will vergeben, wenn wir uns an ihn wenden. Und damit beginnt alles. Simons selbstsichere Frömmigkeit führt hier nicht nur zu einem Fehlurteil gegenüber dieser Frau, sie blockiert ihn auch völlig für die Liebe und für Jesus selber, dass er ihm liebevoll begegnen kann. Der soll sich ein Beispiel nehmen an dieser Frau, denn sie ist ihm, dem gelehrten Theologen, in einer Sache weit voraus. Ihr ist vergeben und sie lebt Dankbarkeit. Und er? Vergebung und Dankbarkeit, das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Und mir fällt auf, dass uns häufig schwer fällt, über Buße und Vergebung nachzudenken. Dass wir uns damit schwer tun. Und ich frage mich, ob unsere Dankbarkeit, ob unsere Freude davon nicht häufig blockiert wird. Warum haben wir manchmal so wenig Dankbarkeit Gott über? Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir häufig Vergebung nur als Geschenk sehen, als ein Geschenk, wie ich es auf einem Geburtstag bekomme. Ich bekomme ein Geschenk und freue mich darüber und danke dafür und im nächsten Moment überlege ich oder vielleicht ein paar Momente später überlege ich, wie ich denn dem anderen ein Geschenk zurückmachen kann. Das ist eigentlich nicht Schenken. Statt dass wir Jesus mit dieser Vergebung, diese Vergebung frei in Anspruch nehmen, fühlen wir uns in der Pflicht, etwas dafür zu tun, doch jetzt noch ein bisschen besser zu leben, doch einzuhalten. Wir fühlen uns in der Pflicht. Aber Dankbarkeit und Liebe beginnt da, wo Erwartungsdruck aufhört. Sie wächst nur in der Freiheit, weil wir frei geworden sind. Ich glaube, daran hängt es häufig bei uns. Zum anderen glaube ich, dass wir uns manchmal ganz schön selber im Weg stehen. Wir stehen uns im Weg wie Simon. Wir haben vorhin gesungen, ich kann nicht schweigen von dem, was du für mich getan hast. Ja, was hat Jesus denn für mich getan? Jesus ist ans Kreuz gegangen, für was? Für meine Schuld. Dass ich diese Schuld ablegen kann, dass ich sie loswerde. Das ist das, was er für mich getan hat. Ich kann Gott loben und preisen über seine Liebe und seine Größe. Ja, das kann ich. Aber sie hat immer etwas mit mir zu tun. Und dieses mit mir zu tun ist Sünde. Sünde, die mir vergeben wird. Ich glaube, dass unser Stolz Ja, vielleicht sogar manchmal unsere Erfahrung, unsere eingefahrene Frömmigkeit uns daran festhält. In unserem normalen Christsein. Dass Dankbarkeit überhaupt keinen Ausdruck mehr bekommt, weil uns Buße, die Sündenvergebung, so unwichtig geworden ist, weil sie am Rand steht. Martin Luther sagt zur Buße, das ist ein fröhlich Ding. Ist es wirklich fröhlich? Und ich frage euch, und ich habe mich in der Vorbereitung extrem danach gefragt, was heißt es denn, Buße zu tun? Bringt sie mir wirklich Freude und Dankbarkeit? Diese Frau ist für mich das Vorbild und gleichzeitig eine riesige Herausforderung mit ihrem außergewöhnlichen Liebesbeweis. Sie hinterfragt mich und sie hinterfragt uns. Erleben wir in unserem Alltag echte Befreiung, echte freie Annahme? Erleben wir diese freudige Dankbarkeit, dass Jesus mir vergibt und ich ihn loben kann, genau dafür? Oder stecken wir fest? Fest in der Routine, fest in unserem Glauben, wo Dankbarkeit und Leidenschaft manchmal fehlt. Wenn das Letzte der Fall ist, dann lohnt es sich, mit Jesus nochmal richtig essen zu gehen. Sich nochmal neu in diese unerwartete Situation stellen zu lassen. Sünde und Vergebung nochmal völlig neu zu sehen, nämlich von Jesus aus. Die eigene Sünde zu entdecken. Und genau die vor Gott zu bringen und zu sagen, danke Gott, du vergibst mir, ich habe nichts anderes zu geben. Und darin liegt eine neue Kraft für euer Christsein. Darin liegt eine neue Kraft für euren Alltag, weil aus dieser Vergebung eine Dankbarkeit erwächst, die alles umfasst und die tief wird. Und dieser Effekt ist nicht nur Dankbarkeit. Sie führt zu echter Liebe zu Jesus, die sich ganz neu ausdrückt. Nicht nur in tätiger Liebe, nein, wir bekommen wieder etwas Neues. Wir bekommen einen Nachschlag, einen Nachtisch und der ist besonders süß. Diese Begegnung, die endet nämlich nicht mit diesem Schuld- und Vergebungsteil. Sie endet nicht mit dem Getuschel der Leute, dass Jesus sagt, dir ist vergeben. Sie endet mit einem Segensspruch, mit dem Nachtisch. Und der ist Frieden, heilsam und stärkend. Jesus beendet diese Begegnung mit einem Segensspruch. Geh hin in Frieden, sagt er. Das war damals durchaus eine übliche Verabschiedungsformel. Heute würde man vielleicht sagen, alles Gute dir, tschüss. Jetzt könnte man meinen, Jesus macht hier den Rauschmeißer. Aber darum geht es in diesem Zusammenhang eigentlich nicht. Jesus geht es nicht darum, diese Situation möglichst schnell aufzulösen. Alle haben ihre Lektion gelernt. Jesus benutzt diesen Segensspruch, mit dem Jesus diese Frau aus der Runde entlässt, nicht nur einmal. Er benutzt sie in Lukas 8, Vers 48 nochmal und dann nicht mehr. Und das finde ich sehr spannend, dass Jesus diesen Spruch benutzt. Denn in beiden Situationen, einmal in Lukas 8 und hier in unserem Text, geht es beide Male um Frauen. Beide Male um Frauen, die ausgestoßen sind. Die eine hier, weil sie eine Sünderin, die andere, weil sie krank ist. Weil sie unrein ist. Sie hat Blutfluss. Das ist die andere Geschichte. In beiden Situationen geht es um Frauen, die unrein sind, die ausgestoßen sind aus der Gesellschaft, am Rand stehen. Und beide Male benutzt er diese Formel, geh hin in Frieden. Das macht Jesus mit Absicht. Jesus möchte beiden sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Du hast Frieden mit Gott. Du kannst jetzt nach Hause gehen und du brauchst dir keine Gedanken mehr machen. Ab sofort bist du nicht mehr dieser Ausgestoßene, auch wenn die Menschen dich so behandeln. Gott hat dich angenommen. Ab sofort kannst du in Frieden ein neues Leben beginnen. Das, was die anderen getan haben durch die Taufe bei Johannes, das bekommt diese Frau hier, nämlich Sünden zu vergeben und das bestätigt zu bekommen, das bekommt diese Frau hier direkt gesagt von Jesus. Deine Umkehr, die ist angekommen bei mir. Jetzt geh in Frieden. Jetzt kannst du gestärkt als neuer Mensch leben. Und dieser Friede, der ist wesentlich größer als unser Verstand. Mit diesem Frieden können wir frei leben, frei mit Gott leben, frei mit unserem Nächsten leben. Dieser Friede, der ist größer, der ist umfassender, der ist göttlicher. Dieser Frieden, der bezieht sich auch auf unseren Alltag. Gerade dann, wenn Menschen wieder neu uns in die Enge führen. Dieser Friede ist größer als die Leute, die mich scheel angucken, die mich von links und rechts ansehen und anfangen zu tuscheln. Dieser Friede ist größer. Größer als der Alltag, der mich überrollen will. Größer als die Routine. Genau dieser Friede, den dürft ihr auch erwarten. Und genau so endet dieses Essen. Ich kann mir vorstellen, dass man eigentlich einen Absacker bräuchte nach so einem Essen. Vielleicht braucht man auch eher einen Spaziergang, um das Ganze nochmal so richtig setzen zu lassen. 3 Gänge mit Jesus, die haben es richtig in sich. Völlig überraschend, schwer verdaulich, aber trotzdem wohltuend und dann noch ein süßer Nachschlag. Für welchen dieser Punkte brauchst du einen Verdauungsspaziergang? Welchen Teil des Essens würdest du gerne mit Jesus nochmal wiederholen? Ich möchte noch beten. Guter Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns Jesus auf diese Erde geschickt hast, damit wir auch beim Essen sehen, was du uns zu sagen hast. Herr, und du führst uns manchmal in Situationen, die wir kaum ertragen können, die unverhofft kommen, die uns in die Bedrängnis führen. Und ich möchte für alle diejenigen bitten, die genau an so einem Punkt stehen, die in der Enge stehen, in dem Unerwarteten, in dem, was sie bedrückt. Gib du ihnen diese Sicht von dir. Zeig du, dass du dabei bist und ihnen eine neue Sicht auf diese Situation geben möchtest. Ja, und wir haben gehört über Sünde, die uns bindet, die nicht vergeben werden, die nicht bezahlt werden kann, aber vergeben wird von dir, weil du gerne vergibst. Und dafür sind wir dir dankbar. Und ich möchte für jeden hier, der hier ist, eine Zeit lassen, einfach Dinge zu bekennen, die er in seinem Leben hat, die der Heilige Geist aufzeigt. Vater, du siehst, was wir dir zu sagen haben. Und ich danke dir dafür, dass wir dir das bringen dürfen und von dir den Satz empfangen dürfen. Dir ist vergeben. Du bist unser guter Gott, der uns frei macht, der uns froh macht, damit wir dir Dankbarkeit zeigen dürfen. Herr, und mach du diese Beichte für uns zu unserem täglichen Brot. Dass wir immer wieder neu erkennen, wie angewiesen wir auf dich sind. Und was wir dann von dir Dankbarkeit empfangen dürfen, dankbar werden und erleben, dass du uns Frieden schenkst, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Gib du uns deinen Frieden. Und lass du uns in diesen Tag und in diese neue Wochen gehen mit genau diesem Frieden, der alles übersteigt, der von dir kommt. Hülle du uns in diesen Frieden ein. Im Namen von Jesus Christus. Amen.